In dieser Folge spreche ich mit Susanne von Nobody Told Me über das Thema, was ich mit Anfang 40 gern über die Menopause gewusst hätte. Und wir sprechen unter anderem darüber, welche 5 Fakten man über diese Lebensphase wissen sollte, welche Symptomatik auch dazu gehört und warum man jetzt mit einer Ernährungsumstellung anfangen sollte und warum auch Stressreduktion, gesunder Schlaf und Bewegung wichtig sind. Viel Freude beim Anhören und lasst uns gerne eure Kommentare da. Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem Frausein. Hi, wir sind Katrin und
Inken.
Und zusammen sind wir die Gebärmütter.
Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen. Als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten.
Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast. Genau, aber erstmal soll es um das Thema gehen, was ich mit Anfang 40 gerne gewusst hätte über die Menopause, über die Perimenopause. Und da kommt auch die liebe Susanne. Hallo!
Hallo!
Na? Na, wie schön, dass du heute da bist und wir dieses Live zusammen machen. Ich freue mich total, weil es auch so ein Herzensanliegen von mir ist. Denn unser Thema ist ja heute, was ich mit Anfang 40 gerne gewusst hätte. Und ich werde im Dezember 40, deswegen ist es nochmal für mich persönlich ja schöner, jetzt über dieses Thema mit dir zu sprechen.
Und, sehr gerne.
Ja, vielleicht magst du dich einfach ganz kurz vorstellen, damit jeder weiß, wer du bist, was du machst und ja, wofür dein Herz so schlägt.
Ja, ich bin Susanne Liedke, ich bin die Gründerin von Nobody Told Me. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mit der Plattform Frauen gut durch die Wechseljahre zu begleiten, dergestalt, dass ich Informationen bereitstelle. Ich habe so einen wöchentlichen Newsletter, der heißt Somebody Told Me. Da teile ich immer aktuelle Aspekte der Frauengesundheit mit einem starken Fokus auf Ernährung, weil ich bin selber Ökotrophologin. Ich habe das mal studiert und gebe heute Body Reset Kurse. Das ist dann meine Antwort auf mögliche Probleme, die mit den Wechseljahren in Verbindung stehen, dass ich eben sage, hey, Ernährung ist auch eine mögliche Lösung dazu, deine wechseljahrsbedingten Beschwerden zu lindern und gebe Body Reset Kurse. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, wer ich bin. Und das mache ich Vollzeit. Also
ja, okay. Ich finde das super, vor allem, weil jetzt Menopause, Perimenopause voll medial auch durch die Decke geht und da endlich mal mehr Aufklärung stattfindet, weil du nennst dich ja auch Nobody Told Me und das sagt ja auch schon einiges über dieses Thema aus. Es spricht halt keiner drüber und wir sind auch, glaube ich, so aufgewachsen, dass unsere Mütter auch dieses Thema nicht besprochen haben und deswegen ist es da halt so, dass ja Frauen sich einfach super gut informieren können und dann eben auch in diese Zeit der Umbrüche besser starten können. Und deswegen ist auch meine erste Frage, die ich an dich so habe, 40, was nun? Welche 5 Fakten sollte man denn über die Perimenopause kennen, die man jetzt vielleicht noch nicht, wenn man sich mit dem Thema so eingangs ein bisschen beschäftigt, was sind denn deine 5 Facts, die du sagst, das sollte man wissen?
Kriegst du gleich, ich kämpfe noch mit dem Licht, irgendwie bin ich unhappy heute, weil ich bin aus Hamburg und Hamburg ist heute ein dunkler Himmel. Wir haben schlechtes Tageslicht. Aber egal. Also was sind die 5 Fakten? Was solltest du wissen, wenn du jetzt 40 wärst? Ne? A ist zu wissen, Wechseljahre sind keine ansteckende Krankheit, wo man Angst haben muss, die zu kriegen. Es ist ja schon, wenn sich eine Frau outet, und ich habe das erlebt mit 35, da hatte ich hatte so eine Laufpartnerin morgens, die war 50 und die erzählt dann, ja, mit den anderen Frauen kann ich mich auch über Wechseljahre unterhalten und ich kriegte mal so kurz Ekel, ja, weil ich so dachte, och, Wechseljahre so weit weg und da habe ich nichts mit zu tun. Und das darf eigentlich nicht sein. So, dafür stehe ich eben auch zu sagen, hey, Wechseljahre ist keine ansteckende Krankheit, nicht so, vor du Angst haben musst. Ja, wir gehen da alle durch. Es bedeutet nicht gleich der Untergang der Welt oder dass man überhaupt Probleme hat. Es ist, dieser Satz wird oft zitiert im Negativen, also es ist etwas Natürliches, durch das wir durchgehen, bei dem aber einige Frauen sehr krank werden können. Aber überhaupt nicht alle. Ja, deshalb also das Wichtigste, wohl keine Angst vor den Wechseljahren, aber statt sich zu ducken, das wäre so die zweite Botschaft, sich damit zu beschäftigen. Also man kann mal das ein oder andere Buch schon mal in die Hand nehmen. Ne? Ich habe hier hinten, hingelegt, Miriam Stein, die gereizte Frau, die hat ihre eigene Reise beschrieben. hat Ärztin besucht, hat aber auch Heilpraktiker besucht, war dann auch bei mir. Es gibt aber auch so einen Klassiker von Schaudig-Schwenkhagen, das sind so die Wechseljahrsexpertinnen, also die machen das ganze Tage, sind Vorsitzende der Deutschen Menopause-Gesellschaft, das kann man sich mal angucken. Und das heißt, man geht da informierter durch die Wechseljahre und das nimmt einem auch die Angst. Also wir haben ja eher Angst vor dem, was wir nicht kennen. Und bei den Wechseljahren, das, was wir kennen, ist einfach nur negativ. Ja, so Fruchtbarkeit hört auf, so wir sind nicht mehr attraktiv, also wir werden alt. Das ist so die Konfrontation mit dem Alter. Bis dahin haben wir das irgendwie nicht so auf dem Zettel. Und dass man aber für sich sagt, ey, das ist auch mit schönen Dingen verbunden. Also für manche ist das Schöne, dass die Periode endet, ja, endlich keine Periode mehr, keine Schmerzen mehr vielleicht, falls sie eine schmerzhafte Periode hatten. Also man muss sich um Verhütung nicht mehr kümmern. Und gleichzeitig aber auch, ich empfinde es so, man hat eine andere, man ist ruhiger, man ist mehr bei sich, man stellt sich nicht mehr in Frage, man will nicht mehr jedem gefallen. Also es sind ganz viele tolle Aspekte, die auch mit den Wechseljahren kommen und die wir aber über die niemand redet. So, und was solltest du noch wissen mit 40? Du brauchst keinen, ich weiß, es ist unpopulär, wenn ich das sage, du brauchst keinen Hormonstatus jetzt machen. Ja. So, weil deine Hormone schwanken in der Perimenopause sowieso. Ja, die sind teilweise am Frauen also nicht mehr regelmäßige Zyklen oder haben 2 Eisprünge hintereinander, dann geht das Östrogenspiegel durch die Decke. Und deshalb ist das immer nur eine Momentaufnahme. Sondern es geht eher viel mehr darum, dass du in deinen Körper reinhorchst, wie geht es mir? Was ich aber wichtig finde, als Nicht-Medizinerin trotzdem, ist das Thema Schilddrüse auf dem Zettel zu haben. Denn Probleme mit der Schilddrüse können sich äußern wie Wechseljahrsbeschwerden. Aber du bist vielleicht noch gar nicht in den Wechseljahren, aber hast ein Thema mit deiner Schilddrüse. Und da ist im Rahmen des kleinen Blutbildes wird nur der sogenannte TSH-Wert untersucht. Das ist quasi der Wert, den das Gehirn, also den Neurotransmitter, den das Gehirn rausschickt, um der Schilddrüse zu sagen, produziere mal Schilddrüsenhormone. Also, und wenn der nicht im Rahmen ist, dann wird weitergeguckt. Aber dass man da direkt sagt, hey, ich will auch mal die Antikörper sehen, weil Frauen überproportional von Schilddrüsenerkrankungen, also Hashimoto zum Beispiel, betroffen sind. Und viele Frauen schon eben vor dem 50. Lebensjahr. Und dass sie das auf dem Zettel haben, weil sonst kommt in den Wechseljahren kommt eine Schilddrüsenthematik zusammen mit einer Wechseljahrsthematik. Und es ist besser, das im Blick zu haben. So. Und der fünfte Aspekt, was du heute Gutes für dich tust, wird sich, und das ist so alt und unpopulär, wird sich auch darauf auswirken, wie du deine Wechseljahre erlebst. Wir wissen heute, dass Frauen mit einem ungesunden Körpergewicht, die haben mehr Hitzewallungen und also damit mehr Schlafstörungen, weil Hitzewallungen gerne auch nachts kommen. Damit, wenn du schlecht schläfst, dann kann dein Körper nicht regenerieren, dann hat das ganz andere Folgen. Das heißt, die 5 Dinge eben, keine Angst davor, es ist nicht ansteckend. Die Wechseljahre dauern Jahre, es ist ein Prozess, das heißt, das passiert nicht erst mit 50, dass man auf dem Zettel schon hat, wenn die Zyklen unregelmäßig werden, das kann schon die Perimenopause sein. Und wenn man stärker PMS hat, wenn man stärker Stimmungsschwankungen hat, das kann das alles schon sein. Dann, was hatte ich noch gesagt, Schilddrüse im Blick haben und gleichzeitig aber Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, nicht warten, bis es einem schlecht geht, das tun die meisten von uns, und dann was tun, sondern vorher was tun, sodass es einem gar nicht erst schlecht geht.
Ja, oh, das sind tolle Tipps und ich finde es auch super, dass du sagst, mit einem positiven Blick da auch dran gehen, weil natürlich, viele haben wirklich Angst davor und das Thema Älterwerden ist ja ein Riesending für einige von uns und da halt auch mal den Perspektivwechsel zu wagen und zu schauen, was birgt denn diese Phase auch an Potenzial für mich, wie kann ich das denn auch für mich nutzen, dass ich gestärkt vielleicht auch daraus hervorgehe, das finde ich super wichtig. Es ist also eine Einstellungssache von einem selber. Es ist eine Information, die man sich auch selber holen kann, auch gerade bei Kanälen wie von dir zum Beispiel. Da erfährt man ja auch ganz viel. Über das Thema Ernährung reden wir gleich noch. Was mich aber nach wie vor immer noch so baff macht, ist, dass man so wenig Hilfe auch bekommt. Und gerade wenn man jetzt so um die 40 ist, zum Frauenarzt geht, genau vielleicht auch schon mit Anfangssymptomatiken kommt und dann wird man gefragt, ja, wie ist denn dein Zyklus? Und dann sagt man, ja, der kommt halt noch regelmäßig. Und dann sagen die, ja, okay, dann ist es die ganze Thematik halt noch nicht. Mach einfach so weiter irgendwie. Und dann fühlt man sich als Frau so wenig ernst genommen, weil man merkt ja, es verändert sich was. Und hast du da irgendwie Tipps, wie man sich auch gut drauf vorbereiten kann, dass man halt auch vom Fachpersonal, die uns ja eigentlich begleiten sollten durch diese Zeit, auch wirklich Hilfestellungen bekommt und ernst genommen wird? So.
Ja, also vorweg muss man einmal sagen, man kann den Ärzten eigentlich keinen Vorwurf machen, dass sie sich da relativ wenig mit beschäftigen, weil die werden für so eine Beratung, die sich auf die Wechseljahre fokussiert, nicht ausreichend bezahlt. Die bekommen eine Pauschale für eine Kassenpatientin pro Quartal, 16,89 €, egal was ich habe und egal wie oft ich komme. Das geht gar nicht, ne? Deshalb darf man nicht sauer sein, sondern muss das verstehen, dass so eine Praxis natürlich auch sich irgendwie wirtschaftlich rechnen muss, ja. So, und wer aber eine gute Beratung durch seine Ärztin, seinen Arzt bekommt, die sollte ihre Ärztin Blumen mitbringen, weil man weiß, das wird nicht entsprechend incentiviert. So, und dann gibt es ganz neu, also es tut sich gerade ganz viel, das ist das Tolle. Die Deutsche Menopausengesellschaft hatte vor einem Jahr noch 2000 Mitglieder, jetzt hat sie 3000. Und die gibt es aber seit vielen Jahren, ja. Das heißt, da ist ein großes Interesse. Wir werden natürlich auch immer älter und jetzt kommen die guten, starken Jahrgänge kommen in die Wechseljahre und damit kommen die auch alle bei den Ärztinnen und Ärzten an und damit müssen sich auch mehr damit beschäftigen. Das ist gut. Das heißt, davon profitiert man heute vielleicht noch nicht, aber die bilden sich alle weiter in Seminaren der Deutschen Menopausengesellschaft. Super. Dann haben gerade Dr. Katrin Schaudig, Dr. Anneliese Schwenkhagen eine Checkliste für die frühe Perimenopause rausgegeben. Die ist super. Die habe ich veröffentlicht auf dem Kanal, aber ich kann mal jetzt bist du wieder da.
Ja.
Also da ist dein Zyklus regelmäßig, ist der noch regelmäßig oder unregelmäßig? Und das ist ja die Frage, worauf jetzt, sagen wir, eine Gynäkologin, die sich damit noch nicht so tief beschäftigt hat, die fragt nach dem Zyklus und wenn der regelmäßig ist, dann ist das kein Thema für die. Ne? Weil so, die gehen natürlich auch ganz klar nach ihren Vorgaben, aber auch nach dem Zeitmanagement so. Du kannst aber einen regelmäßigen Zyklus haben und trotzdem Beschwerden haben. So, und die in der Checkliste, also ist dein Zyklus regelmäßig und unregelmäßig, schwankt da plus minus 7 Tage an aufeinanderfolgenden Zyklus, also in Zyklen. Hast du den mal länger, mal kürzer? Hast du vielleicht schon Pausen von bis zu 60 Tagen, wo du gar keine Periode hast? Das sind so Zeichen für die, einmal das eine für die frühe und das andere für die späte Perimenopause. Dann hast du Schlafstörungen, hast du Stimmungsschwankungen, hast du, was hatten sie noch auf der Liste? Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen. Oh mein Gott, jetzt kriege ich die Liste gerade.
Wie intensiv die Periode ist, war da auch eine Frage.
Genau. Hast du ganz heftige Blutungen? Danke. Wenn du vorher die nicht hattest, ne? Wenn du natürlich dein Leben lang heftige Blutungen hattest, dann sind da vielleicht andere Sachen liegen dem zugrunde. Aber wenn das eben jetzt anders ist als früher, also jede Veränderung, wo du sagst, hey, mein Zyklus nur regelmäßig, aber bei mir war das so, bombensicherer Zyklus, aber Schlafstörungen, Schulterdachreizungen links und rechts, die aber auch bei anderen Menschen, also auch bei Männern auftreten können. Das heißt, es ist jetzt nicht wechseljahrspezifisch, aber es tritt bei Frauen in der Postmenopause zumindest überproportional auf, dass die einen Frozen Shoulder haben auch. Solche Sachen, die kommen dann erst später. Aber etwas, was anders ist als vorher, und gerade dieses Thema Stimmungsschwankungen, und das kriegt man ja zurückgespiegelt von der Familie auch oder vom Partner, von der Partnerin, und die können stärker werden. Ja, und das sind dann erste Anzeichen, dass der Zyklus nicht mehr so rund läuft, unsere Eizellquantität und Qualität wird schlechter und damit ist der Zyklus läuft eben nicht mehr so rund und dann entstehen mögliche Probleme.
Ja, also ich finde auch ganz wichtig nochmal zu sagen, dass ja auch diese Menopause gar nicht so im Studium vorkommt, ne, bei den Gynäkologinnen. Und das ist ja auch ein Problem, wo sich vielleicht heute jetzt auch mal endlich was tut, weil auch gerade die Öffentlichkeit da mehr macht. Das würde ich mir sehr wünschen. Und vielleicht einfach mit einem Selbstbewusstsein dann zum Frauenarzt zu gehen, sich eben mit diesen Fragen zu beschäftigen, vielleicht auch ein Zyklustagebuch zu führen, dass man auch gucken kann, so und so war das, weil man vergisst ja auch total viel, was jetzt vor 6 Monaten war, habe ich zum Beispiel nicht mehr auf dem Schirm. Und dann da wirklich gut informiert reinzugehen und dann vielleicht auch mit den richtigen Fragen dann auch zu kommen, ne? Und dann nicht einfach wieder wegzugehen und zu denken, oh, jetzt habe ich mich schon da überwunden, mich da hinzubegeben und jetzt gehe ich trotzdem wieder mit so einem ganz fahlen Gefühl sozusagen weg, ne?
Und das sollte nicht passieren, ne? Man hat zwei Beine, man kann natürlich sich auch mal eine zweite Meinung einholen. Jetzt sind gerade Frauenärztinnen und Ärzte, die sich sehr intensiv mit den Wechseljahren beschäftigen, die sind auch sehr gut gebucht, muss man leider sagen. Das heißt, es ist schwierig, einen Termin zu kriegen, aber sich mal umzuhören, wir teilen so eine Liste bei uns. Ich habe auch wir haben bei uns auf der Seite einen Blogbeitrag von einer Gynäkologin geschrieben, wo sie sagt, das sind die Fragen, die ich mir eigentlich von der Patientin wünsche. Also insofern vorbereitet reingehen, diese Checkliste sich mal nehmen und was Ärzte und Ärzte auch gerne mögen, ist ein Zykluskalender auf Papier, weil sie dann auf einen Blick, also bevor man die App rausgekramt hat, das ist ja alles Zeit, ne? Du nimmst den Zettel mit, dann gucken die darauf und dann sehen die schon auf einen Blick, was nicht gut läuft. Das wäre auch eine Hilfestellung, um möglichst viel aus dem Gespräch rauszuholen.
Ja, klar, weil du ja auch sagtest, ne, es wird pauschal abgerechnet, die paar Euro, die sie da bekommen. Und da muss man wirklich gucken, dass man viel Mehrwert aus diesem Gespräch dann auch rauszieht und deswegen gute Vorbereitung hilft. Und das hast du auf deinem Blog, das ist super nochmal wichtig. Das kann ich vielleicht auch nachher nochmal verlinken, dass die Frauen, die hier zugucken, die werden das dann auf jeden Fall auch finden, was du da alles Tolles vorbereitet hast. Ja. Was sind denn jetzt so die, wenn man sich so fragt, bin ich denn jetzt eigentlich schon in der Perimenopause? Kannst du sagen, welche Symptome man häufig hat? Und dann vielleicht auch noch so ein paar, wo man denkt, die bringt man jetzt nicht unbedingt damit zusammen, dass man sich jetzt schon in diesen Wechseljahren befindet. So.
Auf was kann man die häufigen, genau. Die häufig hatten wir eben in der Checkliste erwähnt, also heftige Blutungen, irgendwie Veränderung der Periode in beide Richtungen, dass sie aber auch mal ausfällt. Über die Jahre wird der Zyklus kürzer, das wird man auch feststellen. Und genau, und das so plus minus 7 Tage ist schon ein erstes Zeichen in aufeinanderfolgenden Zyklus. Dann aber stärkeres PMS. Stimmungsschwankung, Traurigkeit, Ängstlichkeit, der Selbstwert kann in den Keller gehen. Das sind ja eher so schwabbelige Sachen, also kann man nicht so richtig daran festmachen. Ne? So, und was sind so seltenere Beschwerden? Gewichtszunahme, vor allem am Bauch, das sind nicht seltene, aber die man nicht mit den Wechseljahren in Verbindung bringt. So, man denkt, ich mache doch genug Sport und so. Bei gleicher Kalorienmenge, die man aufnimmt. Und ich benutze das Wort Kalorien nicht gerne, weil wir durch Diäten alle so verdorben sind. Aber sag mal, du nimmst die gleiche Energiemenge auf, nimmst du auf einmal zu. Und das verstehen auch viele nicht. Warum ist das so? Ich esse nicht mehr und trotzdem nehme ich zu. Das hängt damit zusammen, dass unser Östrogen langsam, es schwankt. Es geht aber insgesamt wird es weniger. Und Östrogen fördert Muskelaufbau. Und Östrogen sorgt auch dafür, dass der Blutzucker schneller in die dafür vorgesehenen Zellen transportiert wird. Wenn Östrogen weniger wird, habe ich diesen positiven Effekt nicht mehr. Das heißt, Muskelgewebe wird eher in Fettgewebe umgewandelt. Und ich habe mit höheren Blutzuckerspiegeln zu tun. Und die wiederum, der Zucker wird dann gerne im Bauchraum in Form von Fett um die Gewebe, um die Leber abgelegt. Und das heißt, dieses Thema so einen kleinen Rettungsring auf einmal, die Hosen passen nicht mehr so gut, kriegen nicht mehr so gut zu. Aber auch sowas wie trockene Augen, was viele mit Bildschirmarbeit in Verbindung bringen. Und das kann auch sein, ne? Aber das, auch hier ist ein, über der Tränenflüssigkeit ist ein Fettfilm. Und wir haben hier Drüsen, die Östrogen quasi ausschütten. Und wenn das Östrogen weniger wird, dann kann sich das eben auch an den Augen zeigen, dass man trockene Augen hat. Man denkt, man braucht Augentropfen. Aber da ist dann manchmal hilfreich eine lokale Östrogentherapie oder ich glaube, es wird Testosteron angewandt, was dann umgewandelt wird in Östrogen. Weiß ich nicht genau. Müsste man eine Augenärztin fragen. Brennender Mund. Ja, die ganzen Schleimhäute können trocken werden. Dann aber auch, früher hatte man das vulvovaginale Atrophie genannt, heute nennt man das urogenitales Menopausesyndrom, um zu sagen, alles, was in der Bikini-Zone ist, kann letztendlich, die Schleimhäute werden nicht mehr so gut durchblutet, damit nicht mehr so gut versorgt. Ich kann häufige Harnwegsinfekte haben, Blasenentzündungen. Ich habe mit Schmerzen beim Sex vielleicht zu tun. Vielleicht geht meine Libido zurück. Man kann mir das nicht erklären. Das sind Sachen, die auch mit den Wechseljahren in Verbindung stehen. Und dann aber auch Gelenk- und Muskelbeschwerden. Da werden Frauen ins MRT geschickt und dann findet man nichts. Und das hängt damit zusammen, dass das Östrogen, wenn es für gute Durchblutung sorgt, macht es das überall im Körper. Östrogen ist kein reines Sexualhormon, sondern das ist im ganzen Körper ist das wichtig. Wortfindungsstörungen, wir nennen das Brain Fog oder Gehirnnebel. Ich war 45, habe mich an die Namen meiner Kollegen nicht mehr erinnert, die direkt neben mir saßen, die sagen dann Hallo Susanne und ich sag so Hallo und du denkst, oh mein Gott, ich werde dement, ja. Vergesslichkeit, dass man solche Sachen bringt man auch nicht mit den Wechseljahren in Verbindung, sind aber Teil dazu, also über 30, die Zahlen schwanken da, aber also viele Symptome werden mit den Wechseljahren assoziiert, die gehen weit über Hitzeballungen und über diese vulvovaginale Atrophie hinaus.
Ja, also da kommt ja schon einiges zusammen sozusagen. Jetzt haben wir über die Symptome gesprochen. Jetzt können wir ja gucken, also jetzt wäre ja die Frage, und die kam auch in Vorbereitung auf dieses Live ganz oft, was kann ich denn eigentlich tun? Und du hattest ja schon drei wichtige Aspekte gesagt. Stressreduktion, was war das andere?
Ernährung, Bewegung.
Genau, Ernährung. Da wollte ich ja gleich drauf zurückkommen, deswegen, also da kann man ja viel tun. Natürlich, man kann auch künstliche Hormone sozusagen dann bekommen, aber vielleicht spezialisieren wir uns jetzt nicht darauf, sondern eher auf das Thema, wo du auch Expertin sozusagen bist, weil du hast ja viel mit Ernährung einfach zu tun. Deswegen lass uns da mal ansetzen.
Ja.
Was kann man da denn jetzt, ja, auch wenn man auf die 40 so zugeht, du hast ja auch gesagt, das, was man jetzt in sich investiert, kommt ja einem dann auch zugute.
Genau.
Jetzt auch schon heute damit anfangen, auch wenn man noch völlig beschwerdefrei ist. Und natürlich kann man es sowieso machen, auch wenn man gar nie irgendwie Symptome sozusagen hat. Also womit kann man denn anfangen? Also was ist ein guter Einstieg? Weil ich kenne es ja von mir selber, man ist dann auch teilweise so total überfordert, weil es auf einmal so viele Sachen sind, die man machen kann. Aber vielleicht können wir mal so einen Einstieg wagen.
Ja, kann ich, und ich erzähle gleich was zur Ernährung. Ich würde einmal was zu Stress erzählen. Stress, auch Beziehungsstress, Stress auf der Arbeit ist so toxisch für den Körper. Das ist das Erste, woran ich arbeiten würde, das hinzubekommen, dass ich weniger Stress habe. Weil der Körper, wenn der unter Stress ist, dann ist er im Überlebensmodus im Extrem und dann kann der nicht gut verdauen, dann schläfst du auch nicht gut, wenn du nicht gut schläfst, regenerierst du nicht gut, also dann hat das ganz andere Folgen. Das heißt, ich würde immer ansetzen beim Stress und dass ich dafür sorge, ich weiß, das ist mit Kindern, auch mit Kleinkindern gar nicht so easy und gleichzeitig muss jede und jeder von uns daran ein möglichst stressfreieres Leben. Also es reicht ja auch schon, wir werden nie auf Null kommen, aber es ist ja auch gesund, ab und zu Stress zu haben, aber quasi das schon mal runterzubringen. So. Und dann bei Ernährung ist es so, dass die ganz einfachen Dinge, also ich propagiere eine antientzündliche Ernährung. Antientzündlich heißt, der Körper wird nicht durch Lebensmittel zusätzlich gestresst. Das Immunsystem wird nicht zusätzlich gefordert, denn einige Lebensmittel können unseren Körper stressen. Und Fastfood zum Beispiel, frittiertes, Lebensmittel mit Transfetten können den Körper stressen. Und sehr Lebensmittel mit sehr viel gesättigten Fettsäuren, Wurstwaren, Lebensmittel mit Nitritpokersalz, also ganz viele Sachen, die sind ungesund. Das weiß man auch allgemein, aber es wird, je älter wir werden, der Körper verzeiht uns das nicht mehr. Wenn wir 40 werden, bis dahin hat der Körper uns ziemlich viel verziehen. Und ich bringe mal eine amerikanische Poetin, jetzt suche ich mal eben ihren Namen raus, weil ich habe das Gedicht hinten auf der Seite. Nahira Wahid heißt die. Und die sagt, und das wäre das, was man ab 40 tun sollte, du führst ein Zwiegespräch mit deinem Körper und du sagst deinem Körper, ich möchte deine Freundin sein. Und dein Körper wird antworten, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Einsatz gewartet. Ja. Genau, das heißt, du arbeitest jetzt mit deinem Körper im Team, ja, und dann heißt es, du ernährst deinen Körper, du gibst dem den Treibstoff, den er braucht, um wieder gut für dich arbeiten zu können. Jetzt ist dein Körper nicht isoliert, sondern du lebst zusammen mit 39 Billionen Darmbakterien. Die leben hauptsächlich, also du hast überall Bakterien, aber die riesig große Masse lebt in deinem Dickdarm. Und du lebst mit denen in einer Symbiose. Das heißt, wenn du dich ernährst, musst du immer auch dran denken, habe ich auch meine Freundin im Darm mit ernährt. Und das bedeutet, dass du, mal positiv gesprochen, jetzt nicht vom Weglassen, sondern was gibst du deinem Körper? Das ist ganz viel Gemüse und vorzugsweise viel grünes Blattgemüse und viel Kohlgemüse, weil das ganz nährstoffreich ist und weil es nicht nur dich ernährt, sondern eben auch deine Darmbakterien. Und bei mir im Body Reset Kurs, da sage ich den Frauen, ihr versucht jetzt 500 Gramm Gemüse am Tag zu essen. Und dann sagen manche Frauen das, oh Gott, so, ne? Aber wenn man sich mal 500 Gramm morgens hinlegt, das ist gar nicht so viel. Allerdings zählen zum Beispiel Kartoffeln, mit denen würde man ganz schnell auf die Menge kommen. Kartoffeln zählen nicht. Man kann Kartoffeln essen, aber die zählen nicht zu, die sind eben, Kartoffeln liefern dir nicht so viel, ne? Die liefern dir Energie, so, aber dann wird's schon dünner. So, du willst grüne Blattgemüse, also sowas wie Mangold, Spinat, Rapunzel, Rucola, Postelein, viel Kräuter, Rosmarin, Basilikum, Thymian, Petersilie. Immer wenn du auf den Markt gehst, alles, was die an grünen Kräutern und grünen Blattgemüse haben, Radieschenblätter. Wenn du auf dem Markt bist und Biogemüse kaufst, die Radieschenblätter kannst du mitessen, die sind ganz gesund. Ja? Aber nicht die gespritzten natürlich. So, warum sind die gesund? Die sind gemessen an dem Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und sekundären Pflanzenstoffen haben die höchste Dichte. Ja. Und deshalb, die sind gut für dich und eben für deine Darmbakterien. Und dann willst du viel Kohlgemüse essen, also jetzt Rosenkohl, aber Weißkohl, Rotkohl, Pak Choi, alles, was zur Familie der Kreuzblüter gehört. Das sind eben vor allem auch die Kohlgemüse. Die liefern dir ein ganz starkes Antioxidans. Und das ist gerade für auch eine brustgesunde Ernährung wichtig. Da entsteht beim Kauen das Antioxidant Sulforaphan. Und das fängt freie Radikale im Körper. Und das wollen wir, weil freie Radikale, das sind so Sauerstoff- und Stickstoffatome, die sehr aggressiv sind, die können Zellen schädigen und Zellkerne schädigen. Und das führt zu Mutationen. Und das wiederum führt zu Krebszellen. Und bis 40 ist unser Körper, also wir werden wenig Freundinnen und Freunde zum Glück bei uns im Bekanntenkreis haben und Kinder, die von Krebs betroffen sind. Wenn wir älter werden, wird das anders. Unser Körper ist nicht mehr so gut im Abwehren von, im Finden dieser schlechten Zellen und dann auch im Abwehren. Und das heißt, du willst eben dich so ernähren, dass dein Körper selber ganz viel Radikalfänger produziert. Und das kannst du über Ernährung machen. Und das zweite ist Ballaststoffe. Und da ist meine Empfehlung, 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen am Tag. Die kannst du dir ins Müsli machen, die kannst du dir in die Suppe machen, die kannst du dir, wenn du ein Avocado toastest, kannst du dir die auf Avocado machen. So, und dann hast du die Ballaststoffe wiederum liefern einerseits für die Darmbakterien ganz viel Futter und wenn du sie geschrotet isst, dann kommst du auch an die Inhaltsstoffe der Leinsamen ran. Und in den Leinsamen sind Omega-3-Fettsäuren, und sind Phytoöstrogene drin. Und diese Phytoöstrogene wirken im Körper sowohl Östrogen als auch Antiöstrogen. Und das wiederum ist auch wichtig für eine brustgesunde Ernährung. Mhm. So. Genau. Und dann gibt's einen dritten Hack, den man machen kann. Also wenn man sagt, okay, ich esse alles weiter wie bisher, aber ich versuche die 500 Gramm Gemüse einzubauen und die 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen, dann können Frauen noch am Tag ein großes Glas Wasser trinken mit 1 Esslöffel Apfelessig. Und zwar ungefilterter, unpasteurisierter Apfelessig. Weil das ist ein fermentiertes Produkt und die fermentierten Produkte, dazu gehören auch Kimchi, Sauerkraut, Tempeh, Miso, Natto, die führen dazu, dass unser Blutzuckerspiegel möglichst ausgeglichen bleibt und wir keine Blutzuckerspitzen haben. Und das wiederum führt dazu, dass wir weniger Heißhunger haben. Das heißt, man sorgt über fermentierte Produkte für ein gesünderes Mikrobiom und für ausgeglichenen Blutzuckerspiegel. Und diese 3 Sachen würde ich jeder empfehlen, zu sagen, ab 40, okay, egal, alles andere. Man kann auch mal Pommes essen. Es ist nichts wirklich verboten, solange man viel Gutes in seine Ernährung reinlässt.
Mhm. Wunderbar. Da haben wir jetzt schon echt tolle 3 Tipps, mit der jeder heute anfangen kann, genau, Sofern sie das möchte, sozusagen. Und natürlich, vielleicht kommt die Symptomatik dann trotzdem und da kann man ja dann immer noch gucken, wenn ich diese ganzen Sachen wie ein gesundes Schlafritual, also mir genügend Regeneration zukommen zu lassen, wenn ich mich genug bewege, wenn ich gucke, dass ich mich gesund ernähre, wenn ich vielleicht auch mal die eine oder andere Tasse Kaffee weglasse, diese ganzen Sachen, wenn ich das alles schon mache. Und jetzt ist mein Licht auch ausgegangen. Siehst du mal, jetzt sitze ich auch wieder anders. Aber du hast ja auch gesagt, du bist auch in Hamburg, ne?
Ja, genau.
Ich bin auch in Hamburg. Ja, komm. Du hast dein Licht angeschaltet, bei mir geht es jetzt aus. Ist doch wunderbar, ja. Haben wir uns abgewechselt. Genau, dann kann man ja trotzdem immer noch gucken, wie mache ich denn jetzt weiter, weil es ja diese bioidentischen Hormone jetzt auch mittlerweile gibt. Da kann man ja dann immer noch auf den Weg gehen, wenn man das andere alles schon integriert hat in den Tag und es dann einfach wirklich nicht besser wird, sozusagen, oder?
Genau, ich finde die Reihenfolge wichtig, dass man, wir gehen ja oft zum Arzt und geben unsere Verantwortung da ab oder zur Ärztin, ne? Und wir haben ja auch gelernt, welche Power in guten Medikamenten steckt, ne? Die also machen Kopfschmerzen weg, sie nehmen Schmerzen insgesamt, sie töten Keime ab, also vieles Gutes auch an Medikamenten. Gleichzeitig ist gerade bei den Wechseljahren, das ist nicht wie eine Krankheit, die man mal eben mit einer Pille wegmachen kann, sondern das geht über Jahre, das ist ein Prozess und das ist für uns auch eine Chance, nochmal zu sagen, hey, wie will ich eigentlich meine zweite Lebenshälfte leben? Und dann wäre meine Empfehlung, gerade für Frauen, die Angst vor Beschwerden haben, zu sagen, ey, du kannst ganz viel selber tun, fang an mit Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, versuch genügend Schlaf zu bekommen. Und dann, wenn es dann alles nicht hilft, dann finde ich das auch ein total probates Mittel, im Rahmen einer Hormonersatztherapie, also mit der Ärztin natürlich und nach auch abklopfen nach der Indikation und gibt es Thromboseerkrankungen, Vorerkrankungen, wo man die nicht verschreiben würde zum Beispiel, aber dann kann man das auch mal ausprobieren, ob es einem damit besser geht. Mhm. Aber ja, die Frauen, die man kann auch ganz gesund leben, man kann da trotzdem natürlich von überrumpelt werden von Wechseljahren, aber die Chance, dass du gut durch die Wechseljahre gehst, ist größer, wenn du vorher gut genug für dich gesorgt hast.
Ja, und ich finde es auch so schön, dass das ja so Parallelen gibt, auch zur Geburt, weil wir von den Gebärmüttern beschäftigen uns ja auch ganz viel mit Geburt, also mit der Lebensphase auch davor. Und da haben ja auch viele Frauen immer so den Glaubenssatz, ich muss durch Geburt so durch. Und das ist, glaube ich, auch in der Menopause nach wie vor noch so das Credo. Ich muss da irgendwie so durch. Und das heute irgendwie umzudenken, nein, keiner von uns muss da so durch. Wir können uns immer Hilfe holen, wir können uns austauschen, wir können ins Gespräch gehen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man es thematisiert, dass man einfach darüber spricht und dann diesen Weg mit anderen Frauen auch gemeinsam geht. Das finde ich ist auch eine Riesenchance wieder, eher zusammenzukommen und diesen Total. Weg gemeinsam zu gehen. Und das ist ja auch dieses Potenzial, dieses Schöne, was wir von den Gebärmüttern ja auch leben, dass wir eben gemeinsam da durchgehen dürfen und können. Und das finde ich, eigentlich ist das eine schöne Sache.
Ist auch. Und das erlebe ich privat, aber ich kriege es auch von anderen Frauen zurückgespielt, dass jetzt in den Wechseljahren das so eine neue Sisterhood. Mhm. Also wenn die vorher noch nicht da war, erlebt man das auf einmal, dass Frauen, anstatt sich gegenseitig irgendwie wegzubeißen, man ist ja eher miteinander und guckt, wie kann ich dir helfen, da kannst du mir helfen, wie können wir beide, quasi viele Frauen sortieren sich auch nochmal neu in Wechseljahren, die geben ihren Job auf und brauchen dann aber natürlich auch Hilfe. Das geht immer besser, wenn ich Freundinnen und Freunde habe, die ich fragen kann, ja. Und da erlebe ich so eine besondere Gemeinschaft jetzt, die ich in jüngeren Jahren, vielleicht war ich auch zu beschäftigt mit Job und Kindern und allem, die ich natürlich mit den engsten Freundinnen, aber nicht in dieser Größe auch von Frauen, die man vorher gar nicht so kannte. Da ist aber eine große Offenheit, sich gegenseitig zu bestärken und zu unterstützen.
Ja, das liebe ich auch in dieser Arbeit. Es ist einfach total toll und total kraftvoll, weil auf einmal fühlt man sich halt nicht mehr so alleine in diesem stillen Kämmerlein, sondern es ist halt eine Unterstützung einfach da und dadurch kann man so viel mehr wachsen irgendwie. Und ja, wie du schon anfangs sagtest, es kann auch eine tolle Lebensphase sein, die einen nochmal komplett umstrickt vielleicht auch. Und ja, wie schön ist das, wenn man das als Geschenk annimmt und sagt, ja, toll, ich kann dann nochmal mich auch neu kennenlernen und neue Sachen ins Leben rufen. Das finde ich stark. Genau. Ja, ich glaube, vielleicht hat ja jetzt die ein oder andere hier noch eine Frage, die wir reingehen können, die du beantworten kannst. Vielleicht kommt da jetzt noch was. Ich habe gar nicht so mitgelesen, was ihr hier gerade so kommentiert habt, weil ich auch so zugehört habe einfach und davon so eingenommen war. Also stellt super gerne noch eure Fragen, wenn ihr möchtet.
Ihr könnt auch, genau, unten ist doch so eine Sprachblase. In die kann man, dann kann man die Frage auch für alle an die Wand werfen, wenn ihr da die Frage
habt. Aber da ist noch keine Frage drin. Also werft mal eure Fragen hier rein. Genau, dann können wir noch den Moment warten. Vielleicht kommt da jetzt noch was. Und den Moment können wir ja nutzen, dass du einfach auch nochmal sagen kannst, was hast du denn im Angebot? Weil das finde ich auch ganz wichtig. Du hast uns jetzt ganz viel Wissen von dir gegeben, wofür ich total dankbar bin. Und jetzt kannst du auch nochmal für dich so ein bisschen Werbung machen. Es fällt einem manchmal schwer, aber trotzdem
darfst du. Ja, mir fällt es nicht schwer. Genau, ich biete im Kern, nennt sich das Body Reset Kurs an, den kannst du, wenn du willst, morgen starten, also buchst ihn heute und dann gehst du 21 Tage begleitet durch ein Programm, wo du mehr gutes Essen, und einen Teil davon habe ich schon mit euch geteilt, in deine Ernährung reinlässt und bestimmte Dinge, aber auch bestimmte Lebensmittel weglässt. Du machst ein Experiment mit dir selber und du machst eben alle 3 Tage lässt du etwas mehr weg und isst mehr von dem anderen Guten, weil du musst dich auch irgendwie ernähren. So. Und das ist krass, was man sieht, was in 21 Tagen ganz Unterschiedliches passieren kann. Also bei der einen, die schläft wieder besser. Da wird auch vorgeschlagen, mal den Kaffee wegzulassen. Das ist immer sehr kontrovers. Dazu muss ich direkt sagen, wer gut schläft, und wer kein Problem mit Bauchfett hat, die kann auch weiter Kaffee trinken. Ja? Weil Kaffee hat auch ganz viel Gutes. Kaffee hat leberschützende Effekte, Kaffee enthält Ballaststoffe, Kaffee ist stimmungsaufhellend. Aber Frauen in Wechseljahren, 40% schlafen schlecht, die Zahlen variieren, aber ungefähr. Und dann ist es mal angeraten zu sagen, wo ist überall Koffein drin und dann lasse ich das weg, vielleicht auch den Mate-Tee oder sowas. Ne? Und diesen Kurs mache ich aber auch als Live-Kurs. Also alles ist quasi online, aber als Live-Kurs, dann gehen die Frauen gleichzeitig dadurch. Und das ist im Januar, am 3. Januar fängt der nächste Live-Kurs an. Und da gehen wir im Januar mit 100 Frauen dadurch. Super. So. Und das wird toll.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch immer total bereichernd, ne? Weil auch gerade da wieder so eine Community entsteht. Die 100 Frauen gehen nicht alleine dadurch, sondern können ja dann auch teilen. Was ist meine Herausforderung? Womit habe ich vielleicht auch Probleme? Wie wirkt sich das bei mir aus? Und dann ist man so im Austausch und ganz nah dran. Und das stärkt ja auch wieder, vielleicht über die ein oder andere Hürde drüber zu gehen, die wir ja alle haben sozusagen. Und das fällt in der Community einfach viel, viel leichter. So.
Total, genau. Zu merken, also alleine zu merken, ich bin damit nicht alleine. Ja. Weil ich habe zu Anfang gedacht, ich werde dement. Mhm. Ja? Und so, da hätte es mir geholfen. Also das wollte ich vorhin noch sagen. Was man 40. Hast du mit deiner Mutter mal über die Wechseljahre geredet?
Ich habe mit meiner Mutter über die Wechseljahre geredet und mittlerweile ist mir auch so viel klar, was die alles hatte und halt nie damit in Zusammenhang gebracht hat. Und jetzt fällt mir das so wie Schuppen von den Augen und ihr natürlich auch, was halt das alles für sie bedeutet hat. Und die hatte schon wirklich auch eine krasse Lebensphase. Von daher bin ich mit ihr da gut im Gespräch, würde ich sagen. Und ja, es ist schon sehr erstaunlich einfach, ja.
Ja, das wäre die Empfehlung für jede Frau ab 40, wenn sie noch nicht mit ihrer Mutter gesprochen hat, mal mit ihr zu sprechen, wenn sie noch lebt, dann einfach mal zu fragen, wie war das für dich? Weil die Generation hat gar nicht gelernt, darüber zu reden. Und meine Mutter zum Beispiel, die konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, aber ich, Mama, aber das und das. Und dann kam das alles wieder hoch. Und genau, dass wir das normalisieren, also dass wir einfach normal darüber reden und dann vielleicht kriegen wir auch schon den einen oder anderen Tipp von unserer Mutter, was ja auch ganz hilfreich sein kann.
Ja, und gerade was ich auch noch wichtig finde, nicht nur mit der eigenen Mutter darüber zu sprechen, sondern mit der neuen Generation, also mit unseren Kindern, das authentisch auch mal rüberzubringen. Durch was gehe ich da eigentlich gerade durch? Thema Rücksichtsnahme, Thema mehr Sichtbarkeit. Und so wächst ja auch eine Generation wieder heran, die damit anders umgeht. Und das finde ich auch, birgt ein Riesenpotenzial.
Ja. Ja. Die Männer gehören natürlich auch dazu.
Mega, mega. Weil die denken sich ja auch manchmal, was ist denn plötzlich los? Was ist da, ne? Und wenn man auf einmal Wesenszüge an den Tag legt, die man vorher vielleicht noch nicht so hatte. Deswegen alle irgendwie versuchen, mit ins Boot zu holen, die unsere Muttergeneration, also unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Partner, Partnerinnen, alle damit reinzubringen.
Ja. Ja.
Schön. Ich habe keine Frage gesehen. Hast du eine gesehen? Ich gucke jetzt nochmal.
Nee, aber ich bin auch ganz schlecht darin im Chat. Man kann jetzt mal gucken, aber wir sind ja nicht aus der Welt. Es waren unter dem Post sehr viele Fragen. Waren viele zur Hormonersatztherapie. Da ist meine Empfehlung, wirklich mit einer Medizinerin darüber zu sprechen. Wie gesagt, nochmal ein gutes Buch lesen hier. Ne? Die sind die Expertin dafür, weil das auch so eine individuelle Geschichte ist und man das nicht mal eben so alles über einen Kamm scheren kann.
Mhm. Ja, gerade weil es ja auch so Schwankungen einfach gibt. Ne? Das ist ja nicht, wenn ich jetzt zur Gynäkologin gehe, dass ich das Gleiche brauche wie irgendwann in 5 Jahren. Von daher braucht es da einfach diese Begleitung aus Fachsicht, denke ich auch,
ja.
Dass das sinnvoll ist. Mhm. Ja, ich fand, es waren sehr spezifische Fragen, deswegen habe ich sie mir jetzt auch alle gar nicht so aufgeschrieben, weil das, glaube ich, auch die Frage einfach sprengen würde. Thema Ernährung, gibt es eine Liste, was wofür gut ist, wird noch gefragt. Also was du auch gerade erzählt hast, ist das irgendwo verschriftlicht?
Ich habe einen Einführungskurs in Sporty Reset, den Link kann ich dir schicken. Da kann man sich registrieren, also muss seine E-Mail-Adresse da einmal da lassen Und da führe ich da durch. Also was an Lebensmitteln gut ist und was wir auch weglassen und warum. Das ist so ganz kurz mal, dass man das erklärt bekommt. Aber grundsätzlich Gemüse, Kräuter, Pilze, Gewürze, Hülsenfrüchte, Fermentiertes, das, wenn man davon ganz viel reinlässt und ein bisschen weniger Fleisch, also weniger Wurst einfach weglassen, kaum Alkohol, Alkohol lieber weglassen, ist einfach bei Alkohol, beim Abbau von Alkohol entsteht ein Zellgift und das Aufkommen von Brustkrebs, also eine der Ursachen von Brustkrebs ist eben auch Alkoholkonsum, selbst moderater Alkoholkonsum fördert unser Brustkrebsrisiko, muss man leider sagen. Und dann weniger Käse, enthält viel gesättigte Fettsäuren, säuert sehr, genau. Und weniger, also Vollkorngetreide sind gut, aber in der Regel essen wir viel Weißmehle und viel weißen Reis. Das bringt alles unseren Blutzuckerspiegel ganz stark zum Ansteigen. Und genau das wollen wir nicht, weil durch Blutzuckerspitzen entstehen wieder Heißhunger. Und Frauen nehmen zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr in Deutschland im Schnitt 300 Gramm pro Jahr zu, also 12 Kilogramm insgesamt. Jetzt kann man sagen, naja, also das ist ja auch okay, dass man ein bisschen fülliger wird. So gleichzeitig möchtest du möglichst ein gesundes Körpergewicht erreichen, damit du nicht belastet bist, zum Beispiel in Wechseljahren, weil es da auch eine starke Korrelation gibt. Ja. Und deshalb alles, was weiß ist, Zucker, das Schlimmste habe ich überhaupt nicht erwähnt, Zucker am besten streichen. Ja, und auch, muss man sagen, Trockenfrüchte, man denkt immer, das ist ja kein Industriezucker, für den Darm ist es Zucker. Mhm. Ja, deshalb, mein Leben ist nicht zuckerfrei, aber ich habe von sehr viel früher sehr viel Zucker gegessen, heute ganz stark reduziert. Genau, dann kann man, wenn man das beherzigt, was ich jetzt gesagt habe, was man an Gutem reinlässt, gerade Hülsenfrüchte kann man nicht überbetonen. Die sind super Eiweißlieferanten. Sie sind sehr gute Ballaststofflieferanten. Sie halten lange satt. Und ich will auch noch mal eine Lanze brechen für die in Deutschland wachsenden Lupinen, die viele vielleicht noch gar nicht gegessen haben. Wir haben ein Rezept für Lupinenbratlinge bei uns. Lupinen sind mega. Die halten lange satt und liefern gutes Eiweiß und wachsen hier vor Ort. Also die kann man gut mal ausprobieren.
Ja, auch hier in Hamburg. Da wachsen sie auch.
Ja,
habe ich cool. Sind mir schon überall mal begegnet. Genau. Ja, wunderbar. Ich fand, das war super informativ. Ich würde am liebsten noch hier die ganze Zeit weiter mit dir reden. Aber ich glaube, irgendwann können wir das Kapitel auch schließen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Live, wenn jetzt noch
gerne
Fragen offen sind. Die könnt ihr uns natürlich auch immer stellen. Ich meine, Susanne, genau, dein Account ist Nobody Told Me. Da könnt ihr alle vorbeigucken. Folgt Susanne, stellt da auch eure Fragen, schaut, was sie im Angebot hat. Super hilfreich, super wertvoll, um eben kraftvoll durch diese Phase zu gehen. Und ich bedanke mich bei dir, dass das so ein toller Auftakt war für unsere Challenge auch. Hashtag Frauengesundheit zählt, die läuft die ganze Woche. Da könnt ihr alle noch mitmachen. Nämlich auch toll, wenn auch diese Community sozusagen wächst und wir da näher zusammenrücken. Und ja, ich freue mich jetzt fast auf die Wechseljahre, siehst du? Also von daher.
Ja. Super cool. Ich finde es cool, wenn jüngere Frauen die Berührungsängste mit den Wechseljahren verlieren. Ja. Ja? Also es gibt viele coole Frauen ab 50, also auch darunter natürlich, aber wir gucken da so wenig bei den älteren Frauen. Und ja, ich kann nur sagen, das Leben wird mit jedem Tag schöner. Also. Insofern, das ist was man
hinkommt. Schlusswort. Das können wir doch genauso stehen lassen. Von daher gehen jetzt alle beschwingt in den Tag. Jeder guckt mal, was kann er für sich verändern. Vielleicht sind es auch nur kleine Schritte am Anfang. Jeder Schritt zählt und genau, jeder Tag wird schöner.
Super.
Das Leben ist toll. Ne? Ich danke dir.
Mach's gut.
Vielen Dank.
Bitte.
Mach's
tschüss.
Gut.
Tschüss. Ja, tschüss.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns doch ein paar Sterne da, darüber würden wir uns sehr freuen. Du findest uns übrigens unter gebärmütter.de und auch auf Instagram, ebenfalls Gebärmütter. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Kennst du schon unsere Kurse? Zum Beispiel unseren Hypnobirthing Online-Kurs. Oder unsere Weiterbildungen zum Thema Mother's Blessing oder zum Beispiel Meditation. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und wir freuen uns sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Katrin und Inken.